Ja, in der Bibel finden wir ja sowohl im Alten als auch im Neuen Testament das Leben sehr verschiedener Persönlichkeiten beschrieben. Genauer noch das Leben dieser Personen in Interaktion mit Gott. Und das Spannende ist, wir finden da sowohl positive als auch negative Beispiele, an denen wir uns hier orientieren können. Positive Beispiele wären zum Beispiel Abraham, Mose, Elisa. Könnte man noch lange drüber reden. Ja, negative Beispiele wären dann zum Beispiel so Leute wie der König Saul, der Richter Simson vielleicht auch. Ja, ist auch sehr, sehr viele Beispiele. Und ich habe mich gefragt, was haben diese Personen, die das Leben mit Gott erfolgreich gelebt haben, was haben die gemeinsam? Und es sind natürlich sicherlich mehrere Aspekte, aber ich möchte mich heute auf einen Aspekt hier beschränken. Und ich glaube, dieser eine Aspekt, der sehr wichtig ist, ist der Aspekt des Glaubens. Wachstums. Diese Personen, ja, wenn wir zum Beispiel denken an Hiob oder an ähnliche Charaktere, je länger sie mit Gott gelebt haben, umso stärker ist ihr Glaube geworden mit der Zeit. Desto stärker ist auch ihr Vertrauen in Gott geworden. Und ich finde das einfach sehr faszinierend und deswegen möchten wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie kann ich denn im Glauben wachsen? Bevor wir da jetzt wirklich reinstarten, wie wir im Glauben wachsen können, sollten wir erstmal die Frage klären, warum ist das denn überhaupt notwendig? Und was sagt denn da die Bibel überhaupt zu dem Thema? Weil unsere Theologie, unser Glaubensverständnis muss ja immer auf Gottes Wort gegründet sein. Und das heißt, wir spulen einmal ganz zurück und gehen an den Anfang unseres Glaubens, unseres Glaubensverständnisses und schauen uns mal uns als Menschen an. Wir als Menschen sind natürlich sündig und das Problem ist, dass Gott nicht in Gegenwart von Sünde sein kann. Denn Gott ist heilig. Und genau deswegen kam ja Jesus auf die Erde und nahm unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt auf sich und starb dafür am Kreuz. Er hat die Strafe getragen, er hat die Schuld gesühnt, er war das Opferlamm. Und durch ihn bekommen wir eben diese Vergebung unserer Schuld und dadurch wird der Weg auch frei, dass wir zu Gott kommen können. Und eines Tages werden wir dann natürlich im Himmel bei ihm sein. Und jetzt auch hier auf der Erde erhalten wir als wiedergeborene Christen natürlich noch eine Hilfe, den Heiligen Geist. Der hilft uns hier in unserem Leben mit Christus auf der Erde und in einer natürlich noch sündigen Welt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, damit haben wir das Problem ja gelöst, wir sind gerettet, schön. Damit können wir es praktisch ein bisschen auf der Checkliste abhaken, ja ewiges Leben, Hammer. Aber natürlich ist es nicht so, weil mit der Errettung an sich, mit der Bekehrung, wie wir es nennen, ist natürlich nicht alles vorbei. Denn die Bibel sieht es weniger als einen Abschluss, sondern vor allem als einen Neubeginn. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, in die Stelle in 2. Korinther 5, Vers 17, dürft ihr auch gerne mit aufschlagen, natürlich, ist immer sehr hilfreich. 2. Korinther 5, Vers 17 ist dieses sehr bekannte Vers, daher: Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, die Bekehrung ist ein Neubeginn, der Beginn eines neuen Lebens. Deswegen sagt man ja auch zum Beispiel, wenn Leute sich bekehren, ja, schaut man auch natürlich, dann verändert Gott die. Ich finde das immer sehr schön zu sehen, wie Leute sich dann wirklich verändern lassen durch Gott. Und jetzt ist es natürlich auch so, wenn sich jetzt Leute frisch bekehrt haben, dann heißt es ja, es ist Jubel im Himmel, ja, über jeden Sünder, der Buße tut. Also jeder Einzelne ist hier wichtig und jeder Einzelne zählt und da gehören wir auch dazu. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Vorstellung und auch schön, dass Gott uns das wissen lässt, ja, dass da Freude ist im Himmel über jeden, der umkehrt. Aber natürlich, das sehen wir auch, es gibt natürlich gerade für Leute, die sich jetzt frisch bekehrt haben, auch etliche Gefahren im Glauben, weil dieses neue Leben, ihr könnt euch vorstellen, wie so ein kleiner Keim, wie so eine kleine Pflanze, das ist natürlich sehr fragil. Das ist noch nicht sehr gefestigt. Wir können jetzt zum Beispiel, machen wir jetzt nicht, aber wir könnten jetzt das Gleichnis vom Sämann lesen in Matthäus 13, 19 bis 23. Und da sehen wir unter anderem diese Gefahren aufgelistet, die Leute betreffen können, die sich eben frisch zu Gott bekehrt haben. Und ich zähle euch einfach mal ganz kurz auf. Die erste Gefahr ist, naja, der Satan kann kommen und den Glauben wieder wegnehmen. Also würde ich jetzt einfach mal als Anfechtung beschreiben. Oder der Glaube hat keine Wurzeln und verdorrt direkt wieder. Das ist natürlich tragisch. Dann natürlich auch sehr gefährlich, glaube ich, gerade in unserer heutigen Zeit. Sorgen oder Verfolgung erdrücken den Glauben. Oder die Gier nach Reichtum lässt den Glauben sterben. Wir sehen also, natürlich haben wir dieses neue Leben, das wir geschenkt bekommen durch Christus, durch die Vergebung. Das erarbeiten wir uns nicht, sondern das bekommen wir geschenkt. Aber dieses neue Leben, das muss jetzt natürlich wachsen und muss Wurzeln schlagen und muss erstmal richtig kräftig werden. Und wie das eben jetzt geht, schauen wir uns eben an. Weil in der Bibel sehen wir sehr klar, Glaube ist nicht gleich Glaube. Es gibt da sehr wohl ziemlich krasse Unterschiede. Und sowohl bei Leuten, wo wir jetzt denken würden, okay, die haben sicher einen guten Glauben, er ist sehr verwurzelt, die sind wirklich stabil im Glauben. Und sogar von den Personen sehen wir in der Bibel, dass sie damit Probleme hatten. Das heißt, das kann mich auch betreffen. Gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die Jünger. Würde man natürlich meinen, okay, die Jünger, die waren ja mit Jesus unterwegs, ja, welchen besseren Lehrer kann man sich vorstellen? Und in Lukas 17, Verse 5 und 6 lesen wir, und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Also er sagt jetzt nicht ihnen, ja, es passt schon, ihr seid auf einem guten Weg, sondern er sagt, naja, euer Glaube ist wirklich schwach. Das heißt, die Jünger erkannten, dass ihr Glaube nicht stark genug war. Es gibt da eben auch noch eine andere Situation, wo sie keine Wunder tun konnten, weil ihr Glaube gefehlt hat. Da gibt es natürlich viele Bibelstellen und wichtig ist, die Message, die wir daraus extrahieren können, ist, als Christen sind wir nie fertig. So ein abgeschlossenes Projekt, super, kann ich zumachen, jetzt kann ich mich um andere Dinge kümmern, sondern natürlich ist es ein Prozess, der uns eben über die Jahre und im Leben begleitet. Wir sollen eben im Glauben wachsen, um in den Stürmen des Lebens standhaft zu bleiben, und wir sollen wachsen, um Jesus ähnlicher zu werden, und wir sollen wachsen, um Frucht zu bringen für unseren Herrn. Das heißt, das war jetzt mal so ein bisschen die Hinführung zur Frage, ja, warum ist es denn notwendig, dass wir im Glauben wachsen? Und jetzt wollen wir uns anschauen, naja, wie geht das dann? Ist das ein Prozess, der messbar ist? Können wir das irgendwie schaffen? Wie kommen wir dahin? Vielleicht noch ein Wort vorweg. Ja, Glaubenswachstum geschieht auf keinen Fall von selbst. Das ist wie bei einer Pflanze. Ich werde dort öfter mal den Vergleich zu einer Pflanze ziehen, weil es einfach sehr anschaulich ist. Und eine Pflanze, wenn die wachsen will, dann braucht die auch mal Input. Die Pflanze braucht mal Wasser, braucht Erde, die braucht Sonnenlicht. Aus sich selber, wenn man Pflanze in den Keller stellt und nach 3-4 Monaten mal runterschaut, kann man nicht erwarten, dass da ein schöner Baum steht auf einmal. Der wird wahrscheinlich relativ kläglich verendet sein. Und so ist es als Christ eben auch. Ja. Das Erste, was ich tun muss, damit mein Glaube wächst, ist mal die richtigen Bedingungen für Wachstum zu schaffen. Und deswegen lautet mein erster Punkt, wenn ich im Glauben wachsen will, muss ich die Gemeinschaft mit Gott pflegen und intensivieren. Das heißt, wenn ich im Glauben wachsen will, muss ich mich mit seinem Wort beschäftigen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir lesen zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 2, eine sehr, sehr krasse Aufforderung. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschlichen Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Ich war mal auf einer Veranstaltung. Und dann haben wir so einen Workshop da gemacht, also christlich war das. Und dann hat ein Mädel gesagt, die da auch mitgearbeitet hat, naja, sie setzt sich manchmal, geht sie einfach in den Park und dann sitzt sie sich da hin und dann wartet sie einfach, was Gott ihr da jetzt sagt. Da habe ich gedacht, ja okay, aber die Bibel sagt, wir wissen ja, den Willen Gottes ist ja sein Wort. Das ist das Wichtige. Bin ich begierig nach Gottes Wort? Lese ich in Gottes Wort? Man muss sagen, ja oder nein, ja, manchmal vielleicht. Und es ist ja sehr subjektiv und ich finde es immer gut, wenn man so subjektive Fragen immer ein bisschen objektiviert. Ich habe damals angefangen, seitdem ich meine erste Bibel bekommen habe, mir vorne in die Bibel eine Strichliste zu machen. Immer wenn ich die Bibel durchgelesen habe, habe ich einen Strich gemacht. Da habe ich immer gedacht, okay, das ist irgendwie trotzdem schwer messbar. Manchmal braucht man länger, manchmal hat man Phasen, da liest man mehr in der Bibel. Dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich mir jetzt immer ein Datum dahin, also Strich gemacht. Und beim nächsten Strich, da fange ich an zu lesen. Und dann sehe ich, okay, habe ich jetzt 1,5 Jahre gebraucht, habe ich 2 oder sogar 4 Jahre gebraucht, um die Bibel durchzulesen. Und dann sehe ich, okay, wie oft lese ich denn die Bibel wirklich? Und es hilft mir einfach zu sehen, okay, wie weit beschäftige ich mich denn wirklich mit Gottes Wort oder wie weit ist es einfach nur Routine? Ja, halbes Kapitel passt schon. In Johannes 15, Vers 1 bis 8, lesen wir in Vers 4, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Und wenn wir in Vers 7 uns weiterschauen, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das ist für mich ein absoluter Gänsehautvers, weil die Frage, die ich mir noch stelle, ist, nehme ich denn diese Kraft, die ich hier versprochen bekomme von Gott, nehme ich die in Anspruch in meinem Leben? Oder bleibt das ein Vers, der da zwar dasteht und ich das weiß, aber wo ich das nie in Anspruch nehme? Es ist wie ein Gang beim Auto, der fünfte Gang, na, brauche ich nicht. Ich weiß, den habe ich, aber ich kann auch im dritten Gang fahren. Bin ich am Weinstock? Jesus predigt es selbst in Matthäus 4, Vers 4. Er antwortete aber und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Nicht vom Brot allein. Wer in der Bibel also liest, der nährt seinen persönlichen Glauben, der nährt seine Beziehung zu Gott. Meine Bibel, die ich habe, hat 1484 Seiten. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viel geistliche Nahrung. Und jeder kann das Buch hier bei uns käuflich erwerben und es ist sogar relativ erschwinglich. Und trotzdem schleppen sich viele Christen mit geistlichen Notrationen durchs Leben und sind geistlich absolut unterernährt. Und dann wundern sie sich, wenn der Glaube schwach ist. Ich mache gern Sport. Seht auch, ich bin ein bisschen aufgegangen seit dem letzten Mal, wo ich da war. Es gibt eben so Phasen, da probieren wir ein bisschen aufzubauen. Und du kannst das Training so gut machen, wie du willst. Wenn du dem Körper nicht mehr Nahrung gibst, dann wird er auch nicht wachsen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und mir kommt so vor, viele Christen sind heute, was ihr Glaubensleben anbetrifft, ein bisschen so Fastfood-Christen geworden, nenne ich das. Es gibt zum Beispiel die Bibel-App, kriege ich jeden Tag den Vers des Tages. Und das ist natürlich schon eine Versuchung, dass man sich morgens hinsetzt und sagt, okay, Vers des Tages, super, gell? Starte ich in den Tag. Fast Food, geht schnell. Aber ist es wirklich eine Nahrung? Natürlich kann ich mal zu Mackie fahren und das kann super sein, mir dann einen kurzen Snack zu holen, das ist auf keinen Fall verkehrt, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Aber das ist ja natürlich nicht meine richtige Mahlzeit. Das ist nicht mein Grundnahrungsmittel. Das heißt, wenn ich erwarte, geistlich zu wachsen, dann muss ich mich richtig und regelmäßig und in der richtigen Menge ernähren. Und so ist eben auch das im Glauben eben. Ich muss Gott und seinen Charakter besser kennenlernen. Und das löst für mich dann auch ein zweites Problem, dann werde ich auch seinen Willen für mein Leben erkennen. Das hilft mir bei Entscheidungen in meiner Lebensgestaltung im Alltag. Ohne Gottes Wort zu studieren, werde ich kein geistliches Fundament aufbauen können. Deswegen der Appell an euch, ja, lest Gottes Wort. Alleine und mit anderen, immer in Kombination mit Gebet. Und natürlich dürfen wir auch sehr gern Hilfsmittel wie Kommentare, Bücher oder sonstiges eben in Anspruch nehmen. Das ist sehr, sehr gut. Ernähre dich mit dem Wort Gottes und dein Glaube wird wachsen. Bei dem Punkt möchte ich auch gleich noch auf das Gebet eingehen. Das Gebet gehört natürlich da dazu, zur Kommunikation mit unserem Herrn. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 steht nämlich, ganz kurzer, knackiger Vers, betet unablässig. Das ist natürlich eine Herausforderung, der Vers, gell? Das ist natürlich krass. Aber weil eben Kommunikation keine Einbahnstraße ist. Gott redet zu uns durch sein Wort und natürlich dürfen wir auch, und das ist ein immenses Vorrecht, auch im Gebet eben uns direkt zu unserem Gott wenden. Wie schaut dein Gebetsleben aus? Nimmst du dir Zeit dafür? Ich denke, Gebet ist immer einer der interessantesten Indikatoren, an denen ich persönlich zum Beispiel in meinem Glaubensleben sehe, wie gut ist meine Beziehung zu Gott ja gerade aktuell wirklich. Natürlich ist es nicht immer gleichbleibend. Es gibt ja Phasen, da denkt man sich, okay, Glaubensleben super, viel Gebet. Dann denke ich, okay, auf einmal mein Gebet, irgendwas passt in meinem Glauben gerade nicht. Ich bete sehr wenig. Genau. Natürlich müssen wir auch wissen, gerade das Gebetsleben, aber auch natürlich die Zeit für die stille Zeit, das wird natürlich sehr, sehr stark vom Teufel angegriffen werden, die Zeit. Weil das praktisch die Verbindung zum Weinstock ja direkt kappt. Also der Feind greift direkt an der Wurzel an. Ich habe vorhin gesagt, natürlich, wenn ich jetzt im Glauben wachsen will, muss ich die Gemeinschaft mit Gott pflegen und intensivieren. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Das möchte ich auch noch kurz ausführen. Folgendes beobachte ich manchmal an Personen und habe ich schon oft beobachtet. Eine Person bekehrt sich und lebt mit Jesus. Sie liest in der Bibel, wenn auch nicht regelmäßig. Es ist einfach ein Kampf. Im ersten Jahr ihres Glaubens im zweiten Jahr ihres Glaubens, auch im dritten Jahr des Glaubens und dann auch im zehnten Jahr und in ihrem letzten Lebensjahr. Eine andere Person ist undankbar. Sie merkt es einfach in ihrem Gebetsleben, die Gebete drehen sich nur um sie selbst. Und das ist so im ersten Jahr nach der Bekehrung und dann natürlich auch im zweiten Jahr und im dritten Jahr und auch im letzten Lebensjahr, bis sie stirbt. Und da könnte man jetzt sehr viele solche Problemsituationen uns anschauen. Und das ist ja irgendwie tragisch, finde ich. Wenn Leute immer so, man fragt sich, gemeint, warum dümpeln manche Leute da immer so dahin? Und das Problem ist ja nicht, dass die Personen nicht wissen würden, wo in ihrem Glaubensleben die Probleme sind, sondern das Problem ist, dass die Personen irgendwann das einfach akzeptiert haben und das so hingenommen haben, wie es eben ist. Sie haben angefangen, das Ganze zu tolerieren und irgendwann haben sie es dann sogar akzeptiert. Sie haben aufgehört, den guten Kampf des Glaubens in dieser Sache zu kämpfen. Sie haben ihre Gemeinschaft mit Gott nicht intensiviert. Und das sind Probleme, die haben wir, glaube ich, alle. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo einen Punkt, wo er weiß, ja, da habe ich einfach Probleme im Glauben. Und das ist nichts Schlimmes. Schlimmes ist nur, wenn ich das nicht angehe. Bei mir, habe ich irgendwie gemerkt, boah, irgendwie bin ich so undankbar. Und wenn ich mein Gebet starte am Morgen, dann fange ich mit Bitten an, ja, bitte Herr, schenk mir das, das passt nicht, das ist ein Problem. Weil das kann es ja nicht sein, gell? Wenn wir in der Bibel schauen, wie die Gebete sein sollen, ist erstmal Verherrlichung Gottes ganz vorne. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich das ändern, dass es nicht so ist? Weil das war ein Problem für mich. Und dann habe ich angefangen, das mache ich bis heute. Ich habe gesagt, ich mache das mal einen Monat und schaue mal, ob mir das gefällt, ob mir das taugt, ob das was hilft. Ich habe gesagt, okay, ich nehme mir ein Buch und schreibe jeden Tag 3 Dinge auf, für die ich morgens dankbar bin. Und natürlich schaue ich, dass sich die Dinge jetzt nicht jeden Tag wiederholen, sonst wäre es ja auch sinnlos, gell? Und es hat mir einfach sehr geholfen, dass ich zuerst schaue, wofür bin ich dankbar? Und es hilft sehr, das aufzuschreiben. Also mir hat das extrem geholfen. Und ich bin da dankbarer geworden, habe mein Gebetsleben ein bisschen verbessern können. Dieses Jahr, Januar, ist mir der Vers wichtig geworden in der Bibel, wo drin steht, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da habe ich gedacht, okay, ich vergesse das ziemlich oft. Und habe mir dann zur Angewohnheit gemacht, jetzt seit diesem Jahr, dass ich sage, okay, immer wenn mir bewusst wird, wenn Gott ein Gebet von mir erhört hat, dann schreibe ich mir das auch in sein Buch rein. Und das ist so ein DIN A5 Buch und nach dem Januar war direkt die erste Seite komplett voll. Und es hat mich so raufgezogen und aufgebaut, weil ich gemerkt habe, hey, es sind so viele Gebetserhörungen, die ich normalerweise einfach vergessen würde, aber weil ich es mir bewusst mache, hilft mir das einfach. Was ich mache, das muss natürlich nicht handlungsanweisend für euch sein, gell? Das ist ganz klar. Wir sind als Menschen dafür viel zu unterschiedlich. Diese Dinge helfen mir, aber ich möchte euch einfach nur ermutigen oder die Frage an euch stellen, wo habt ihr denn Potenzial, eure Gemeinschaft mit Gott zu intensivieren? Weil das ist einfach wichtig. Und wenn da jetzt vielleicht nichts dabei ist oder einem da sofort nichts einfällt, dann setz dich am Abend einfach mal auf die Bettkante und überleg dir einfach, wo habe ich denn Probleme? Wo stagniere ich denn im Glauben? Wo bin ich immer noch am gleichen Punkt wie im letzten Jahr? Und wie komme ich da vorwärts? Die Bibel spricht nicht umsonst von einem Glaubenskampf. Und in jedem Kampf brauche ich eine Strategie. Ich brauche eine Strategie und ich brauche eine Taktik. Und mir kommt manchmal vor, als ob in den Gemeinden die Vorstellung herrscht, ja, es wird schon alles irgendwie. Und menschliche Methodik, dass man das komplett außen vor lässt. Aber wir sollen ja klug handeln und denken. Das sagt uns Jesus selbst. Und deswegen schenkt Gott uns ja auch Weisheit. Gott sagt, wenn ihr um Weisheit bittet, werde ich sie euch geben. Gebe ich mich mit dem Status quo zufrieden oder nutze ich die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben und gehe vorwärts. Das heißt, wenn es in meinem Leben Probleme gibt, die ich habe im Glaubensleben, dann muss ich die aktiv angehen. Genau, das kann sehr unterschiedlich aussehen. Okay, jetzt sagst du dir vielleicht, okay, ich lese ja in der Bibel, ich forsche in Gottes Wort, ich bete, reicht das aus, damit der Glaube langfristig wachsen wird? Und ich sage, Gott will dich viel umfassender verändern. Deswegen komme ich zum Punkt 2. Wenn ich im Glauben wachsen will, muss ich Herausforderungen und sogar Anfechtungen in meinem Leben willkommen heißen. Auf unserem Leben mit Gott oder auch generell einfach in unserem irdischen Leben ist es keine Frage, wann uns ob uns Herausforderungen und Anfechtungen begegnen, sondern es ist eine Frage, wann das Ganze passiert. Und die Bibel tätigt dazu eine interessante Aussage, die eigentlich total gegen unseren natürlichen Impuls ist. Nämlich in Jakobus 1, Vers 12. Da steht nämlich drin: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Da war wieder auch, ist auch wieder von dieser Belohnung die Rede, ja, der Siegeskranz, wir kriegen eine Belohnung versprochen, das ist sowas Herrliches. Und ich glaube, hier geht auch klar hervor, Schwierigkeiten, Anfechtungen, Hürden in unserem Leben, die sind nötig für unseren Glauben. Viele Christen sind verzweifelt oder entmutigt, weil ihr Glaube schwach ist. Und gleichzeitig vermeiden oder fürchten sie sich vor jeder Situation, die ihren Glauben unter Belastung und unter Beweis stellt. Der Glaube wächst nur, indem er beansprucht wird. Und wenn unser Glaube beansprucht wird, wird auch unser Vertrauen in Gott auf die Probe gestellt und natürlich auch gestärkt. Das geht in dem Punkt, denke ich, Hand in Hand. Und die Bibel tätigt ja schon auch harte Aussagen. Ja, wenn wir schauen, in Hebräer 12, Vers 6 bis 11, ich lese mal ab Vers 6, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie, also meint die irdischen Väter, züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedevolle Frucht der Gerechtigkeit. Das heißt, hier wird ausgeführt, dass Gott uns teilweise auch erzieht. Also Nöte sind natürlich auch manchmal einfach so da, aber Gott erzieht uns eben auch und das ist alles andere als angenehm für uns. Und wir als Menschen, wir streben natürlich nach Komfort, wir wollen sehr angenehm haben, das ist einfach so ein bisschen in uns drin. Aber es ist uns hier zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit dann irgendwann teilhaftig werden. Und das Schöne auch eben, was durch diese Züchtigung entsteht, ist, dass wir fruchtbar werden für Gott. Und jetzt könnte man meinen, okay, das ist ja ganz schön hart, das ist ja ganz schön eine harte Botschaft, ja, und natürlich stimmt es auch zum Teil, aber das Schöne ist ja auch, dass Gott uns jetzt nicht willkürlich irgendwelchen Schwierigkeiten aussetzt, weil er weiß ja sehr wohl, wie viel wir tragen können und er hat Gutes mit uns im Sinn und das teilt er uns auch mit und das sogar schon im Alten Testament. Wenn wir schauen in Jeremia 29, Vers 11, ich bin mir sicher, ihr kennt den Vers, steht drin, Jeremia 29, Vers 11, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das Gott hat ein Ziel mit uns, ja, und er führt uns da eben hin, Zukunft und Hoffnung. Das ist ein sehr positives Ziel, aber natürlich diese Metamorphose, die wir dadurch laufen, ist natürlich manchmal hart. Und in manchen christlichen Gemeinden, ich komme ja doch auch ein bisschen rum, da hört man oft so das Narrativ, ja, es ist alles, also geht der Gottesdienst los und das Erste, was irgendwie gesagt wird, ist, ja, es ist alles so schlimm, es ist alles so furchtbar und der Abfall ist so wild und ist alles so schlimm. Und ja, ich denke, wir dürfen auch manchmal so empfinden und es ist auch ganz natürlich, dass wir so empfinden und das ist auch, glaube ich, nur menschlich, aber erstens stimmt es nicht, es ist nicht alles schlimm, wir haben immer noch Gottes Kraft in unserem Leben und wir leben immer noch in der Gegenwart Gottes und das ist alles andere als schlimm und wir erleben auch Gottes Segen in unserem Leben. Und ich denke, dass wir uns darauf konzentrieren sollten. Und auch wenn wir uns mal am Boden fühlen, was vollkommen natürlich ist, dann müssen und dürfen wir dabei nicht stehen bleiben. Sondern ich will mich auf die Verse in der Bibel stützen, die mich ermutigen. Und deswegen, ja, da schließt sich wieder der Kreis, wir müssen uns in der Bibel einfach auskennen. Zum Beispiel Psalm 55, Vers 23 steht drin und das ist so ein starker Vers. Also wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Das heißt, der Gerechte, der kann sein wie so ein Baum, der im Wind steht und der nicht umfällt, egal wie stark der Wind auch kommt. Und wir sollen für alles dankbar sein, steht in der Bibel. Auch für Anfechtungen, auch für Herausforderungen, auch für Schwierigkeiten und für Nöte. Oder jammern und klagen wir wie das Volk Israel in der Wüste. Weil dieses Volk in der Wüste, das hat natürlich auch, die haben gerade diese große Rettung erlebt, ja, vor dem Pharao. Und dann waren sie in der Wüste und haben gemurrt, geklagt und geweint, weil sie eben die Probleme gesehen haben. Und die Probleme waren durchaus sehr real. Ja. Verdursten geht schnell, verhungern geht auch relativ schnell. Feinde, die sie töten, war auch da. Das waren jetzt keine Gefahren, die sie sich irgendwie eingebildet haben, sondern es war ja schon wirklich real, nicht so ideal die Situation. Aber sie haben vergessen, dass sie Gottes auserwähltes Volk sind. Ihr Glaube war schwach. Ich habe vorhin von positiven Beispielen gesprochen, die wir in der Bibel haben. Und das Spannende ist, Gott hat diese Leute niemals in irgendeinen luftleeren Raum gestellt. Ja, aus der Industrie kennen wir diese Reinräume, ja, wo wirklich keine Staubpartikel sind. Und Gott stellt uns als Christen nicht in solche reinen Räume. Abraham, Mose, König David, eine Liste könntest du dir fortführen. Und die hatten alle riesige Herausforderungen vor sich. Riesige Probleme, die zu groß waren, um die zu lösen. Aber sie haben eben Gottes Kraft und Gottes Gnade in ihrem Leben Anwendung finden lassen. Und sie haben Gott geglaubt. Sie haben den Verheißungen Gottes geglaubt und haben gesagt, ja, ich gehe vorwärts mit Gott. Und wieder mal der Vergleich mit einer Pflanze. Ich bin mir sicher, ihr wart schon mal im Wald spazieren und wenn manchmal fährt der Wind so in den Wald rein und reißt dann so eine ganze Schneise um von den Fichten, die dann liegen es alle am Boden. Und der Unterschied, manchmal sieht man auch am Feld so einen Baum stehen, der ganz alleine dasteht. Und der ist meistens so einen richtigen knorrigen Stamm. Und der steht sehr stabil da und ich habe noch nie gesehen, dass ein Wind oder ein Sturm so einen Baum umgeschmissen hat. Und es ist so, die anderen Bäume im Wald, die haben sicher ein angenehmeres Leben, weil der Wald den Wind ein bisschen auffängt, also die haben relativ wenig Wind, aber wenn da mal ein Wind reinkommt, dann fallen sie halt um. Und der Wald, der Baum, der auf der freien Fläche steht, der hat sein Leben lang mit Wind zu kämpfen. Immer von links, von rechts, von vorn nach hinten, aber dadurch wird der Baum einfach stark, weil er diese Herausforderungen eben hat und dagegen ankämpft. Glaubensleben ist nicht einfach, deswegen steht ja auch im 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfen ist nicht angenehm und es gibt die Widerstände, aber es lohnt sich, weiter zu kämpfen. Jetzt hatten wir Punkt 1 und 2, also einmal die Beziehung zu Gott pflegen und zu intensivieren und zweitens eben Herausforderungen, Prüfungen und Anfechtungen willkommen zu heißen. Ich stelle wieder die Frage, wäre das jetzt ausreichend, um Glaubenswachstum zu garantieren? Ich sage nein, weil wenn ich bei diesem Punkt 1 und Punkt 2 stehen bleibe, dann bleibe ich als Christ immer in einer konsumierenden Haltung. Mein Glaube, meine Zeit mit Gott, meine Probleme. Glaube ist aber niemals nur ich bezogen. Glaube ist immer zuerst auf Gott bezogen und dann auf meine Mitmenschen. Deswegen lautet auch das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das führt mich zu Punkt 3. Wenn du im Glauben wirklich wachsen willst, dann musst du Gottes Aufträgen nachkommen. So, das heißt, wenn wir nochmal zurückgehen zum Glaubensverständnis, ja, durch unsere Umkehr zu Gott, haben wir die Vergebung und damit haben wir dieses neue Leben und damit auch diese neue Identität in Christus, diese neue Existenz, dieses neue himmlische Zuhause, was uns versprochen ist. Und, das vergessen wir leider oft, wir haben auch einen Auftrag für die Zeit auf dieser Erde. Wir haben einen Auftrag, in Gottes Reich mitzuhelfen und mitzuwirken. Natürlich auch, um diesem Auftrag gerecht zu werden, brauche ich mal Wachstum. Es geht oft nicht von heute auf morgen. Wenn ich jetzt eine Firma habe, kann ich meinem Kind nicht sagen, ja, Bur, jetzt bist du 6 Jahre alt, morgen gehe ich in Rente, morgen übernimmst du, schmeißt du den Laden. Sondern es wird natürlich ein Prozess sein, ja, der wird vielleicht anfangen, den Hof einmal zusammenzukehren. Oder vielleicht mal irgendwelche Akten dazu ordnen. Und dann mit der Zeit kann der dann bessere Aufgaben übernehmen. Josua in der Bibel ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür. Also der muss auch in die Aufgaben reinwachsen. Genau, jetzt haben wir nicht nur einen Auftrag, sondern wir haben 3 Aufträge. Also wir haben jetzt 3 Punkte im letzten Punkt. Auftrag Nummer 1, der uns alle betrifft, ist den Glauben an andere weitergeben. Epheser 6, 14 bis 15 steht drin, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also der fängt praktisch bei der Basis an, ja, bei den Füßen, das ist mal das wichtigste Körperteil, wenn ich mich fortbewegen muss. Ja, und die sollen beschult sein mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Auch witzig, ja, die Bereitschaft. Das ist oft der Punkt, da sind wir nicht so bereit. Und natürlich, der Missionsbefehl, der gilt uns auch allen. Den kennst du, glaube ich, auch. In Matthäus 28, Vers 19 betrifft jeden. So geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich geboten habe. Den Glauben an andere weiterzugeben, das betrifft jeden. Bei mir war das so, dieser eine Vers, es gibt den einen, diesen sehr ungemütlichen Vers für uns Christen in Matthäus 10, Verse 32 und 33, und die haben mir immer sehr ins Gewissen geredet, muss ich euch sagen. Und zwar steht da drin, jeder nun, der sich vor dem Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer mich aber vor dem Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Dachte, okay, das ist ja, stell dir das mal vor, dann bist du irgendwann bei Gott und sagst, ja, du, ich habe mich einmal bekehrt. Und sagt er, ja, du, ich kenne dich nicht, du hast mich auch verleugnet vor den Menschen. Ich trainiere sehr gerne in der Früh, es hilft mir einfach, da kann ich einfach gut nachdenken, es sind keine Leute da. Und da habe ich mir letztes Jahr wieder gedacht, dann ist mir dieser Kopf so durch den Vers gegangen, dieser Vers so durch den Kopf gegangen. Und da habe ich mir gedacht, der Simon, schau, du hast das, dieses ganze Wissen, du bist damit ja wirklich aufgewachsen. Und was machst du da draus? Na klar, natürlich, in der Gemeinde, da kannst du eben da predigen und das ist ja auch alles gut und ist ja auch alles gut, aber was ist denn mit den ganzen Leuten, die da draußen so gar nichts von mir wissen? Und da hatte ich eben auch, das war der Moment, wo ich die Idee hatte, dass ich das ja irgendwie Leuten weitergeben muss. Ich bin jetzt nicht der Typ, der da irgendwie Leuten auf der Straße hingeht und sagt, du brauchst Jesus. Manche Leute können das, ich bin, das ist nicht mal naturell. Genau, und deswegen haben wir da die Idee gehabt, also ich dann habe ein bisschen mit meinem Schwager geredet, ja, und seitdem haben wir die Idee gehabt, dass wir doch einen Podcast machen können, weil im Internet kannst du ja heute sehr, sehr viele Leute einfach erreichen und seitdem machen wir das Ganze, um eben den Leuten zu zeigen, hey, man findet als Christ ja doch irgendwie im normalen Leben statt und das ist eben nichts, was eine Sekte ist oder sonst wie oder irgendwie ja, komisch und abgespaced ist, sondern was einfach im echten Leben stattfindet und dass das Leben unfassbar bereichert und verändert. Und du weißt ja nicht, du sendest ja damit den Podcast das irgendwo nach draußen, du weißt ja nicht genau, wer das so hört, du siehst natürlich die Zahlen und so weiter, kannst du schon auswerten, aber du weißt es nicht. Vor ein paar Wochen war ich dann auf irgendeiner Firmenveranstaltung von mir in Wien und da ist dann irgend so, also die Firma ist relativ groß und dann kam irgend so eine Mitarbeiterin so auf mir zu, bin ich zu und habe dann mit mir gelabert, gern, ich wollte heim, gell, gesagt, du, also jetzt, ich also, habe das Gespräch schon so abgebrochen und dann sagt sie, ja, sie wollte jetzt nur mit mir reden, weil sie hat den Podcast jetzt auch gehört. Und sie ist jetzt sagt nicht gläubig und so weiter, aber sie findet das super interessant und hört das sehr, sehr gerne, es hilft ihr irgendwie. Und es, wenn ich das von einer Person nicht erwartet hätte, dass sie den Podcast hört, dann von ihr, weil dieses sowas von, also stellt euch vor, studiert Psychologie, total politisch links, also wirklich, Ärger geht's nicht mehr. Und ich dachte, wie cool, dass die trotzdem da irgendwie mit Gottes Wort in Berührung kommt. Wer weiß, was Gott draus macht. Genau. Das also zum Auftrag, dass wir Gottes Wort anderen weitergeben. Und Auftrag 2 ist auch ein Auftrag, lustigerweise, keine Option, Gemeinschaft mit anderen Christen. In Hebräer 10, Vers 25 steht, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Also die werden da ermahnt, die haben das hier vernachlässigt. Das heißt, als Christ brauche ich Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Das ist auch ganz witzig. Meine engsten Freunde sind auch alles Christen, weil es auch einfach was anderes ist, wenn du da auch auf der Ebene dich austauschen kannst. Man kann über Gemeinde reden, man kann sich austauschen, man kann gemeinsam Bibel lesen und gemeinsam beten. Ja, kann ich jedem empfehlen, das auch mal mit den besten Freunden zu machen, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen weird rüberkommt. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und das hilft einfach. Gemeinschaft ist so wichtig für uns. Ich weiß nicht, ob ich heute ja, da stehen würde, wenn es damals nicht die Zeltlage gegeben wäre, hätte. Ich war als Kind, als ja, Teenager sowas von alleine in meiner Gemeinde, in meiner Altersgruppe. Das war so schwierig für mich, weil ich gedacht habe, es gibt ja nicht, es gibt ja keine coolen Christen irgendwie. Und dann kam ich halt auf die Zeltlager und bin da unterwegs gewesen. Es hat mir so geholfen, dass ich sehe, hey, da gibt es genauso viele andere Leute, die die gleichen Probleme haben, die das genauso leben wie ich. Das hat mir unfassbar geholfen. Also Gemeinschaft ist extrem wichtig. Deswegen pflegt die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und der dritte Auftrag, der uns auch alle betrifft, ist, Frucht zu bringen. Wie auch immer das aussieht. Gleichnis vom Sämann, Matthäus 13, Vers 23, finde ich sehr einprägsam. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, der ist es, der das Wort hört und versteht und der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100 und der andere 60 und der andere 30-fach. Finde ich sehr interessant. Das Ergebnis eines starken Glaubens ist Frucht und nicht eine schöne Pflanze. Eine ästhetische, gesunde Pflanze. Das ist hier nicht wichtig, sondern die Frucht ist wichtig. Der Fokus liegt auf der Frucht. Das Gleichnis von den Talenten wäre ein anderes gutes Beispiel. Ich bin mir sicher, ihr kennt es. Und was macht ihr aus den Talenten? Gott gibt uns allen nämlich Talente, Fähigkeiten, die gepaart mit deinem Charakter und deiner Lebensgeschichte eine einzigartige Kombination darstellen. Und du hast das Potenzial, was draus zu machen. Und dass du das, was du bist und was du kannst, eben für Gott einsetzt. Und neben den normalen, natürlichen Gaben bekommen wir jetzt auch nochmal bei unserer Bekehrung geistliche Gaben. Also ich habe zwei Arten von Gaben. 1. Korinther 12, könnt ihr gerne mal nachlesen, nach der Predigt vielleicht. Da geht es um die geistlichen Gaben. Das heißt, es ist oft natürlich auch mal wichtig, dass ich weiß, was ist denn meine geistliche Gabe, ja, und meine normalen, natürlichen Gaben. Und dann ist die Frage, okay, wie kann ich das für Gott einsetzen? Wie kann ich Frucht bringen? Und wenn euch das schwerfällt, dann kann ich euch sehr empfehlen, auch damit vielleicht mit Leuten zu sprechen, mit den Brüdern der Gemeinde oder vielleicht auch mit anderen Geschwistern. Kann sehr helfen, das rauszufinden, weil es gibt 100% genug Arbeit im Reich Gottes. Die Arbeit geht uns nicht aus. Und ich finde es eben wichtig, weil Frucht zu bringen ist keine Option, es ist keine Möglichkeit, es ist kein Add-on, was ich in meinem Browser installieren kann, sondern die Bibel spricht hier sehr klare Worte, weil die Bibel sagt, ein Glaube ohne Werke, der stagniert nicht oder der ist ein bisschen unvollständig, sondern der ist tot. Jakobus 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Deswegen habe ich vorhin gesagt, der Glaube dreht sich nicht nur um mich. Ganz wichtig. Und Jesus sagt in Matthäus 5, generell unfassbares Kapitel, in Vers 16, Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Sehr wichtig. Also es geht letztendlich nicht um mich, sondern es geht darum, dass ich Gott verherrliche mit meinem Leben. Und da schließt sich natürlich auch wieder der Kreis. Gute Werke zu tun ist auch natürlich eine Form der Evangelisation. Genau, und natürlich wichtig, wenn wir über gute Werke reden, deswegen möchte ich das auch noch vielleicht ganz kurz machen, das ist immer wichtig, dass wir die richtige Motivation dafür haben. Kolosser 3 möchte ich da anführen, 23 und 24. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Also natürlich sollen wir auch aus Liebe zum Nächsten, dürfen wir auch natürlich gute Werke tun, will ich damit nicht sagen, aber primär soll ich nicht den Menschen dienen, sondern primär soll ich eben es für Gott tun. Weil dann gibt es auch dieses Erbe im Himmel, was uns verheißen ist. Genau. Vielleicht zum Schluss auch noch wichtig, ja, Wachstum geschieht nicht von heute auf morgen. Weil sonst geht man vielleicht nach der Predigt raus und denkt sich, ich würde jetzt gerne woanders sein im Glauben, als ich gerade bin. Aber Wachstum braucht einfach Zeit. Und zum Beispiel, wenn man sich einen Baum anschaut, der wächst auch nicht von heute auf morgen. Das braucht oft Jahrzehnte. Und wenn ich mir jeden Tag meinen Baum im Garten anschaue, werde ich wahrscheinlich denken, ja, irgendwie tut sich da überhaupt nichts. Es bleibt ja immer irgendwie gleich. Aber wenn ich alle 10 Jahre mal hinschaue, dann werde ich sehen, okay, der Baum ist doch deutlich gewachsen im Lauf der Zeit. Und auch wichtig, Wachstum im Glauben. Ich glaube, das ist auch wichtig zu erwähnen. Wachstum im Glauben ist nicht immer linear. Ja, K ist gleich 4 und dann geht diese Gerade nach oben. Weil manchmal, ich nenne es mal so, gibt es auch eine Phase des Winters, ja, wo ich gefühlt ein bisschen zu kämpfen habe im Glauben und wo es einfach hart ist, einfach, wo die Bedingungen irgendwie schwer sind für meinen Glauben. Das Schöne ist, vielleicht habt ihr euch schon mal draußen irgendwo auf so einer Bankerl gesetzt und jetzt seht ihr ja manche Bänke, gerade die alten Bänke, die sind sehr rau, haben so richtige Rillen. Es kommt daher, dass der Baum natürlich, das sind ja die Wachstumsrillen, ja, die Wachstumsringe vom Baum, und da gibt es Unterschiede, gibt es helle und dunkle. Und die dunklen sind sehr schmal und die hellen sind sehr breit. Weil die dunklen, die wachsen im Winter, das heißt, da wächst der Baum sehr langsam. Und das ist das gute Holz. Das ist das Holz, was praktisch stehen bleibt. Wenn der Baum, das Holz der Witterung ausgesetzt wird, dann wäscht sich das weichere Sommerholz, wäscht sich dann praktisch aus und dann müsst ihr die Bank wieder abschleifen, dann habt ihr wieder gerades Bankerl. Das heißt, im Winter, wenn mein Glaube getestet wird, wird das Holz hart, dann wird mein Glaube stabil. Und wichtig ist zu wissen, auch wenn du vielleicht gerade in einer Phase des geistlichen Winters bist, Gott gibt dich auch da nicht auf. Und wir müssen als Christen, glaube ich, auch noch mehr lernen, auf Perfektion zu pfeifen und viel mehr aus der Vergebung und aus der Gnade zu leben. Also wie kann ich im Glauben wachsen? Suche und intensiviere die Gemeinschaft mit Gott. Herr, lies sein Wort, begib dich ins Gebet. Lass uns Herausforderungen, Nöte und Schwierigkeiten willkommen heißen. Dadurch wird unser Glaube stark. Lasst uns den Aufträgen unseres Herrn nachkommen und lasst uns Frucht bringen für Christus. Und lasst uns dafür natürlich auch beten, dass wir einen starken Glauben bekommen. Das ist natürlich auch wichtig. Amen.